Dann sagte er zu mir, ja, aber du musst das so sehen, dass es nicht, dass du das abgibst, weil du da nicht fähig dazu bist, sondern weil du einfach für dein Kind das Bestmögliche möchtest. Und das bist in dem Fall leider nicht du, was die Schwangerschaft angeht, aber du bist doch Mama und du möchtest einfach nur das Bestmögliche für dein Kind. Und das Bestmögliche für dein Kind ist in dem Moment, dass eine andere Frau es austrägt.
Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch. Mit Nora und Christoph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 von Kinder machen ohne Sex. Und das hier, das kann ich euch auch schon vorab sagen. Das wird wahrscheinlich eine kontroverse Folge. Einfach, weil das Thema, was wir heute besprechen, ziemlich kontrovers zuweilen diskutiert wird. Es geht um Leihmutterschaft. Hierzulande ist sie verboten, in anderen Ländern wiederum unter ganz unterschiedlichen Bedingungen erlaubt. Und Christoph und ich beobachten immer wieder, dass die Diskussion zu Leihmutterschaft oftmals sehr emotional geführt wird und dabei ganz, ganz viele Vorurteile existieren und auch ganz viel Unwissen. Und da nehmen wir uns tatsächlich selber auch nicht raus. Mein Eindruck dabei ist, dass wir zwar über das Thema sprechen, uns aber viel zu selten mit den Menschen austauschen, die mithilfe von Leihmutterschaft Kinder bekommen. Dieses Thema hat tatsächlich so viele Dimensionen, dass wir schon bei der Vorbereitung gemerkt haben, das passt nicht alles in eine Folge. Das ist also der erste Teil einer Doppelfolge über Leihmutterschaft und für diesen Teil habe ich mir eine Gästin eingeladen, die bereit ist, uns ihre Geschichte zur Leihmutterschaft zu erzählen. Herzlich willkommen, liebe Lena.
Schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
Zuallererst, ich habe ja schon vor einigen Monaten dich angeschrieben über Instagram und du hast tatsächlich ein anonymes Profil, wo du deinen Namen jetzt auch gar nicht verrätst. Und wir sind so ein bisschen in den Austausch gekommen, haben auch vorab telefoniert. Und meine erste Frage an dich ist eigentlich, was waren deine Gedanken, als du meine Anfrage gelesen hast? Also war es eher so, oh Gott, jetzt soll ich die Geschichte erzählen? Oder ja, wie hat sich das für dich angefühlt?
Nee, eigentlich wirklich spannend, weil das war zu einer Zeit, wo gerade mal wieder eine Reportage rauskam, auch wo ich mir so dachte, oh, schade, dass immer nur so negativ darüber berichtet wird, dass man das in Deutschland immer so begrenzt sieht, dieses Thema, dass wirklich immer nur die negativen Affekte in den Medien und in der Presse auch sind. Und ich habe dieses Instagram-Profil damals eigentlich erstellt, als wir mit dieser Reise angefangen haben, gar nicht, weil ich da jetzt irgendwie groß was bewegen wollte oder sonstiges. Ich habe gedacht, zum einen so ein bisschen, ich hatte das erst auf dem Handy als Tagebuch geschrieben, dann dachte ich mir, ach komm, ich habe dann immer wieder gesucht, selber nach Informationen gesucht und ich hätte mir total gewünscht, irgendwie so einen Informationsaustausch mit jemand anderem zu haben, der diese Reise durchmacht. Man findet auch ein, zwei Profile, aber jetzt nicht irgendwie so, wie ich mir das damals gewünscht habe. Und deshalb habe ich das dann gemacht. Und dann fand ich das total schön, dass das von euch irgendwie auch gefunden wurde und dann ja doch auch positiv aufgenommen wurde. Und in dem Gespräch, was wir dann ja miteinander hatten oder auch in dem Schreiben, habe ich ja schon gemerkt, dass ihr dem offen gegenüber seid, dass das jetzt eine objektive Berichterstattung auch sein soll. Und deshalb war ich dann eigentlich auch sofort da dafür zu begeistern, zu sagen, okay, ich gucke mir das zumindest mal an, ich höre mir das mal an und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und jetzt sind wir hier.
Jetzt sitzen wir hier. Was mich tatsächlich sehr beschäftigt hat oder was mir sofort ins Auge gesprungen ist auf deinem Profil, ist gleich das erste Foto mit diesen unfassbar vielen Spritzen. Na, weil der Weg zur Leihmutterschaft, also das wurde mir da auch schon deutlich, wird wahrscheinlich nie leichtfertig getroffen und meistens, oder ich würde wirklich jetzt sagen, ich habe keine Zahlen, aber in 99,999% der Fällen geht dem auch eine lange Geschichte voraus. Und da erzählst du auch ein bisschen, magst du uns da vielleicht zu Beginn auch nochmal ein bisschen mitnehmen, also dass du dich erstmal auch vorstellst, nochmal, ne, wer du bist, wie alt du bist, wenn du das erzählen magst, was du so machst und ja, wie lange du eigentlich auch schon mit deinem Mann auf Kinderwunschreise bist.
Ja, ich bin 35, mein Mann ist über 40. Wir haben die Kinderwunschreise letztendlich seit, ich sag mal so Ende 2019 haben wir das Thema angegangen. Mir war damals schon bewusst, dass ich PCO habe, das ist eine hormonelle Stoffwechselerkrankung, was das Schwangerwerden schwieriger macht mit Sicherheit, aber was jetzt trotzdem nicht so ist, dass man sagt, das ist unmöglich. Also es gibt verschiedene Mittel und Wege. Man kann das am Anfang auch nur hormonell machen. So haben wir das damals dann auch gemacht.
Wir haben dazu tatsächlich auch schon eine Folge aufgenommen mit der lieben Leonie. Da geht es auch um PCO. Also falls da Informationsbedarf besteht, kann sich diese Folge auch gerne nochmal angehört werden.
Ja, genau. Und wie gesagt, so haben wir das dann damals auch gemacht. Also ich war ganz normal bei meinem Gynäkologen, habe dann Clomifen verschrieben bekommen. Das sind 5 Tabletten, die man nimmt, die einfach den Eisprung oder die Eireifung vorantreiben sollen. Das hatten wir dann 2-mal versucht. Dann war das aber schon so, dass ich gesagt habe, ich habe eigentlich keine Lust da jetzt. Das ist ja doch irgendwie ein Thema, was ja auch Nerven kostet. Ich habe gesagt, komm, wir machen das jetzt richtig. Ich gehe einmal in die Kinderwunschklinik und lass mich da zumindest schon mal beraten. Ich meine, der Gynäkologe, der weiß seinen Teil mit Sicherheit, aber der Profi ist ja doch die Kinderwunschklinik. Würde ich auch jedem empfehlen, ehrlicherweise, bei dem das nicht so klappt, doch lieber früher als später den Weg in eine Kinderwunschklinik zu gehen, weil es, wie gesagt, das ist denen ihr Hauptthema. Da sind die Profis drin und bei so einem sensiblen Thema denke ich eigentlich, sollte man sich da in professionelle Hände begeben. Und dann war das damals so, dass ich dorthin bin, eigentlich zur Voruntersuchung. Dann wurde ein Ultraschall gemacht, Blut abgenommen und bei dem Ultraschall sagte der Arzt zu mir, ich kann nichts mehr für Sie tun zum Schwangerwerden. Und das war für mich erstmal so, okay, scheiße.
Was das ist ein krasser Satz.
Schief. Also da war ich 29 oder knapp, ja, 29 war ich, genau. Ja, er konnte nichts mehr für mich tun, weil ich schwanger war.
Ach
das
so.
Das war dann die freudige Überraschung.
Das war jetzt irgendwie ein krasser. Ja. Ich habe echt das Schlimmste das erwartet. Damals, okay.
Genau, aber er sagte zu. Naja, wie gesagt, ich war da auch so völlig, okay, scheiße. Und dann sagt er, ich kann nichts mehr für Sie tun, weil schauen Sie mal hier, da ist der Embryo, da haben wir den kleinen Herzschlag. 8. Woche, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger.
Oh wow.
So, dann war das natürlich riesengroße Freude. Es hatte so geklappt. Verlief dann eigentlich auch alles soweit unkompliziert. Das war dann irgendwann so um die 15. Woche rum, dass bei der normalen Routineuntersuchung, dass es mal hieß, der Gebärmutterhals ist ein bisschen verkürzt, müssen wir beobachten, wäre jetzt aber nicht so schlimm. Dann war ich auch im 2-Wochen-Rhythmus dann und dann war der weiterhin verkürzt. Dann hatte ich auch mal ein bisschen vorzeitige Wehen. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Frauenarzt damals hat das nicht so ganz ernst genommen, würde ich jetzt sagen. Und dann ist es passiert, dass ich in der 22. Woche, lagen wir abends auf der Couch, ich habe starke Wehen bekommen, sodass wir dann den Krankenwagen gerufen haben und unser Sohn noch im Krankenwagen auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt kam.
Oh nein.
In der 22. Woche.
Oh.
Die Ärzte haben ihm damals tatsächlich gar keine Chancen eingeräumt, aber wir waren halt trotzdem so überfordert auch mit der Situation und dass wir gesagt haben, nee, sie sollen alles machen, was geht, alles, was sie können. Und da waren wir in der Uniklinik in Bonn. Ich muss auch sagen, wir waren super aufgehoben, ganz tolles Ärzte- und Krankenschwestern-Team, die wirklich alles gegeben haben. Und unser Sohn hat es dann auch geschafft, 6 Tage zu überleben, was eigentlich ihm niemand, zugetraut hätte, weil es einfach noch so früh war. Also es war einfach 22. Woche. Man sagt, ab der 24. sind sie lebensfähig.
Genau, ja.
Gut, im Nachhinein, vielleicht war es auch ein bisschen weiter, dadurch, dass die Schwangerschaft ja dann doch so ein bisschen überraschend kam. Vielleicht war es doch ein Ticken weiter, als man dachte. Aber nach 6 Tagen ist er dann auf jeden Fall verstorben. War einfach zu früh für ihn. Er hat es nicht geschafft. Und
das tut mir unfassbar leid.
Das war dann natürlich, das war im Oktober 20, 20, ja, danke. Ja,
ja.
Oktober 2020. Gut, dann waren wir danach schon bei, also nochmal zur Abklärung in der Uniklinik und auch nochmal bei einem Spezialisten, den ich über meine Schwiegereltern über Kontakte bekommen hatte zur Untersuchung. Aber es konnte letztendlich nicht so wirklich festgestellt werden, woran es lag. Es hieß dann, ich hatte eine Infektion, also das sieht man dann auch an, oder es wird auch anhand des Fruchtwassers dann getestet. Daran konnte man halt sehen, dass das dass ich eine Infektion hatte und dass das vermutlich die Frühgeburt ausgelöst hat. Und ja gut, dann war das natürlich eine harte Zeit und für uns war aber relativ schnell eigentlich klar, dass das jetzt, ja, so hart es klingt, also nicht das Ende des Kinderwunsches ist. Ich habe den Gynäkologen gewechselt, ich habe eine ganz tolle Frauenärztin dann gehabt und dann haben wir das Thema dann aber nochmal angegangen, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nicht nochmal diese medikamentöse Sache, wir machen jetzt eine künstliche Befruchtung richtig, weil ich gesagt habe, ich habe nicht die Nerven dazu, mich da jetzt nochmal auf Zufälle zu verlassen und zu hoffen und jeden Monat zu wünschen und negative Tests. Und dann haben wir einfach gesagt, wahrscheinlich ist die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit mit einer künstlichen Befruchtung höher. Also gehen wir das Thema direkt richtig an.
Und das können, glaube ich, wir Kinderwunschmädels alle nachvollziehen, ne? Dass man nach vielen fehlgeschlagenen Versuchen und wenn dann einfach auch schwarz auf weiß klar ist, dass die Chancen mit einer assistierten Befruchtung höher sind, dass man dann einfach es nicht nochmal probiert. Also diese ständigen Rückschläge, das ist einfach etwas, was unfassbar zehrt und verletzt und irgendwie, ja, für eigentlich alle Beteiligten herausfordernd sind. Also sowohl natürlich für dich als werdende Mutter, aber ja auch für deinen Partner und für eure Partnerschaft. Und dann eben auch mit der stillen Geburt, ne? Das ist, ja, glaube ich, gut nachvollziehbar, ja.
Ja, also wie gesagt, da hätte ich auch gar nicht die Kraft dazu gehabt, mich da so drauf einzulassen. Deshalb haben wir das dann, die IVF gemacht. Es hat glücklicherweise dann auch beim ersten Versuch direkt geklappt. Sah wieder eigentlich alles gut aus. Wie gesagt, ich hatte die Gynäkologin gewechselt. Die war sehr einfühlsam. Die hat mich ganz toll begleitet. Ich wusste, ich kann jederzeit kommen, wenn ich was habe. Ich wurde engmaschig kontrolliert. Es war bei dieser Schwangerschaft nichts mit verkürztem Gebärmutterhals, vorzeitigen Wehen irgendwie zu erkennen. Also das sah überhaupt nicht danach aus. Wir wären vorbereitet gewesen. Ich war sogar in der 18. Woche, war ich dann noch in Köln in der Uniklinik, habe da nochmal eine spezielle Untersuchung gemacht. Das war auch alles unauffällig, das war alles gut. Und taggenau eigentlich, bei der ersten Schwangerschaft war es 21 plus 2, bei der zweiten Schwangerschaft war es 21 plus 1, also beides mal Anfang 22. Woche, bin ich morgens aufgewacht. Wir wollten eigentlich Bekannte in Norddeutschland besuchen fahren. Ich hatte so ein bisschen ziehen, aber dann habe ich gesagt, komm, bevor wir jetzt nachher losfahren und da lange im Auto sitzen, ich fahre einmal zu meiner Frauenärztin, lass das einmal abklären. Ich wusste, ich kann immer kommen, lass das einmal abklären. Dann kam ich dort an, dann haben wir erst ein CTG gemacht. Da waren jetzt aber nicht irgendwie groß Wehen drauf zu sehen. Dann hat sie mich noch untersucht und sagte da schon sofort ins Krankenhaus, der Gebärmutterhals ist, ich weiß nicht wie kurz, aber er war sehr, sehr kurz, ganz kurz. Also dann hat sie noch den Krankenwagen gerufen.
Und für alle genau, die jetzt so in diesen Schwangerschaftstalk noch nicht so drin sind, was völlig normal ist, wenn es einen gerade noch nicht betrifft, aber der Gebärmutterhals verkürzt sich normalerweise erst unter der Geburt. Also das ist quasi mit ein Anzeichen dafür, dass die Geburt losgeht. Und das ist natürlich in aller Regel nicht in der 21., 22. Woche der Fall, sondern im besten Fall in der 38., 39., 40. Woche. Das heißt, wenn das so früh passiert, ist das einfach ein ganz großes Alarmzeichen, dass es wieder eine Frühgeburt geben kann. Genau.
Ja, also es wäre dieses Mal auch wirklich, wie gesagt, deshalb war ich extra in der Klinik. Man war darauf vorbereitet, eventuell eine Zerklage zu legen. Aber da es keine Anzeichen vergab, sagten die eben auch, nein, diesen Eingriff machen wir nicht. Es ist wieder ein Infektionsrisiko. Eine Zerklage bedeutet, dass ein Ring um den Gebärmutterhals gelegt wird, um den zu stabilisieren. Aber es wäre eben wieder ein Infektionsrisiko gewesen, weil es ein Eingriff ist. Und die sagten, es gibt gar keine Anzeichen dafür. Also würden sie es nicht empfehlen zu machen. Ich habe da dann auch drauf vertraut. Ich will da auch niemandem einen Vorwurf machen, also gar keine Frage. Aber ja, wie gesagt, das war dann, die Frauenärztin hat dann an dem direkt den Krankenwagen gerufen. Ich habe meinen Mann angerufen, habe gesagt, du musst sofort kommen, wir müssen ins Krankenhaus fahren. Der war innerhalb von 10 Minuten da. Dann sind wir mit dem Krankenwagen nach Köln in die Uniklinik gefahren. Und als wir dort ankamen, war es aber schon so, dass ich schon einen Fruchtblasenprolaps hatte, also dass ein Teil der Fruchtblase schon aus dem Gebärmutterhals rausgeschaut hat. Und die sagten dann, die Geburt ist nicht mehr aufzuhalten. Ich wusste ja aber ganz genau, was das bedeutet. Wir haben dann noch, ich habe gesagt, die sollen ja alles an Wehen hämmern und geben, was sie haben. Ich habe gesagt, wir müssen das irgendwie aufhalten. Ich habe gesagt, das geht nicht. Wir brauchen noch 2 Wochen.
Ja, gesagt, nicht nochmal. Nicht nochmal.
Es geht nicht. So dass die Ärzte sogar sagten, nein, das wäre gefährlich für mich. Ich habe gesagt, es ist mir scheißegal. Ich habe gesagt, geben Sie es mir. Ja, aber es wäre gefährlich. Und ich sage, es ist mir egal. Ich habe gesagt, es geht nicht. Ja, es wurde dann noch alles versucht, aber es war eben ja wieder so, dass die Geburt, dass die Ärzte leider recht behalten haben, dass die Geburt nicht aufzuhalten war. Bei dem Ultraschall, der dort gemacht wurde, war unser Sohn noch am Leben, also der Herzschlag war da. CTG hatte das auch bestätigt. Er ist aber dann im Laufe der Geburt verstorben. Also er kam dann nicht lebend zur Welt, sodass man auch gar nichts hat mehr versuchen können, machen können. Und es war letztendlich auf 1 Jahr und 2 Wochen später, im Jahr davor. Es war wieder Oktober, es war der Oktober 2021, als das dann passiert.
Oh Mann. Also nochmal, das ist, ich glaube, das kann man von außen überhaupt nicht begreifen, was das für ein Schmerz ist, körperlich, seelisch. Wie ging es dann für euch weiter? Also habt ihr in irgendeiner Form Unterstützung bekommen in der Zeit? Gab es Menschen, die für euch da waren? Wie habt ihr euch, das ist so eine blöde Frage, wie ging es euch? Aber ne, ich versuche gerade irgendwie eine angemessene Frage zu stellen in dieser unfassbar, in dieser Situation, wofür es eigentlich keine Worte gibt und merke gerade, ich habe irgendwie auch gar keine Worte, weil ich glaube, das ist ein Albtraum, den man sich einfach überhaupt nicht ausmalen kann und den man einfach auch niemandem wünscht.
Nein, also das wünscht man seinem größten Feind nicht, das ist tatsächlich so. Also ja, wir haben beide, also mein Mann und ich, wir haben ganz tolle Familien, wir haben ganz viel Unterstützung von unseren Familien gehabt. Meine Mama kam sofort am nächsten Tag aus Süddeutschland hier hochgefahren, also nachdem es das zweite Mal passiert war, sofort hier hochgefahren. Nach der ersten Geburt war sie leider selber nach einer Operation gerade in der Klinik, da konnte sie nicht kommen, da kam meine beste Freundin aus Süddeutschland hoch. Und wir hatten schon nach der ersten Geburt oder nach dem ersten Tod unseres Sohnes, hatten wir hier aus der Gegend tatsächlich, aus St. Augustin, da gibt es einen Verein für verwaiste Eltern, Hope's Angels. Da hatte die Hebamme hatte uns damals da drauf gebracht. Nach der ersten Geburt kam meine Hebamme und hat gesagt, hier, sie kann uns das nur empfehlen, es gibt da diesen Verein, nehmt da mal Kontakt auf. Und das hatten wir damals schon gemacht. Ich hatte nach der ersten Geburt dort auch einen Rückbildungskurs gemacht mit anderen verwaisten Frauen und habe dort auch Mädels kennengelernt, die auf unterschiedliche Art und Weise dasselbe durchgemacht haben. Mit 2 von denen bin ich bis heute ganz eng in Kontakt. Wir treffen uns monatlich. Wir sind richtig gute Freundinnen geworden. Die waren super viel für mich da. Und wie gesagt, unsere ganze Familie und Freunde waren da und aber letztendlich, jetzt im Nachhinein, ich weiß noch, damals hat jemand zu mir gesagt, ja, mit der Zeit, und ich dachte mir, ja, mit der Zeit, gar nichts mit der Zeit, nein. Es ist schon irgendwo so, ja, mit der Zeit wird es einfacher, es wird nie gut, aber es wird einfacher, gar keine Frage. Mein Mann, so schlimm das auch für ihn war, war für mich die größte Stütze, die größte Unterstützung. Also das war, ja, ich Ich kann es nicht schönreden. Es war furchtbar. Es war lange furchtbar.
Und die Trauer ist da und das ist Teil von dir jetzt. Und du bist Mutter. Also das kann man auch nicht irgendwie verneinen, auch wenn deine Kinder nur sehr, sehr, sehr kurz gelebt haben. Aber du bist eine verwaiste Mama und das wirst du immer sein. Und du und dein Mann, ihr werdet eure beiden Söhne auch immer im Herzen haben. Ne? Ich bin überzeugt davon, dass der Schmerz nie komplett weggeht. Dass es im Grunde dann Teil von einem ist und dass man wahrscheinlich irgendwann ja Strategien entwickelt, damit irgendwie zu leben. Ne? Ja.
Ja, genau, das ist es. Letztendlich, man lernt mit dem Schmerz zu leben.
Ja, und dann gab es quasi nach diesen zwei stillen Geburten, gab es dann eine Art von Diagnose oder nochmal eine Ursachenforschung, was dann am Ende bei beiden Geburten das Problem war? Oder warum das passiert ist? Weil das hört sich für mich jetzt erstmal nicht nach einem Zufall an, dass das gleich zweimal hintereinander passiert.
Ja, also es war dann tatsächlich so, wir waren dann wieder in der Uniklinik. Es ist letztendlich so, dass ich eine Zervixinsuffizienz habe, also sprich eine Gebärmutterhalsschwäche, und dass es letzten Endes so ist, dass der Gebärmutterhals ab einem gewissen Gewicht der Schwangerschaft das einfach nicht mehr halten konnte. Und deshalb auch so mehr oder weniger zeitgleich, weil wir da eben einfach in diese Gewichtsklasse reinkamen, wo das nicht mehr ja, zu halten war. Es war dann so, dass der Arzt in der Uniklinik zu mir sagte, ja, man kann das leider erst, man kann das nicht diagnostizieren, man kann das nicht untersuchen, man kann das letztendlich erst diagnostizieren, wenn das zweimal vorkommt. Mhm. Wo ich damals zu ihm gesagt habe, ich gebe Ihnen jetzt wirklich den Tipp oder ich lege Ihnen ans Herz, warten Sie beim nächsten Mal nicht auf ein zweites Mal. Ich habe gesagt, machen Sie das mit dieser, man hätte einen totalen Muttermundverschluss machen müssen, das heißt, dass der Muttermund von innen angeschnitten wird, zugenäht wird, dass der richtig fest zusammenwächst, noch eine Zerklage drumherum, so hätte man das Ganze verhindern können. Wie gesagt, das, wo mir damals von abgeraten wurde, weil es kein Anzeichen von gab, was ich auch verstehe. Aber ja, wie gesagt, ich habe im Nachhinein habe ich zu dem Arzt gesagt, warten Sie, im Interesse aller Frauen, die das vielleicht auch haben und die dasselbe durchmachen müssten wie ich, warten Sie nicht auf ein zweites Mal, machen Sie es einfach nach dem ersten Mal.
Ja.
Also das ist keine Diagnoseart, das so zu machen, aber wie gesagt, ich mache da keinem einen Vorwurf. Das ist das ist leider nicht gut gelaufen, einfach.
Das heißt, du hast das zweimal erleben müssen und dann war im Nachhinein klar, durch die und die Eingriffe hätte es sich möglicherweise verhindern lassen. Also was das für ein Gefühl ist, das mag ich mir auch gar nicht ausmalen, weil deine Kinder waren ja offenbar gesund. Gab es denn dann, war denn dann überhaupt die Option, es noch ein drittes Mal mit all diesen Eingriffen und der Cerclage und so weiter zu versuchen? War das überhaupt eine Option für dich?
Ja, war es, weil man muss auch ehrlich sagen, also unerfüllter Kinderwunsch ist für jeden schlimm. Ich glaube, das kann auch keiner nachvollziehen, der es nicht hatte. Aber was für mich dann doch irgendwo noch schlimmer war, ist, wenn du schon mal so nah dran bist. Also weißt du, wenn du schon, du machst ja, wir haben ein Kinderzimmer ausgestattet, wir haben schon einen Kinderwagen gehabt. Du hast ja schon Pläne, du hast schon Namen, du bist dem Ziel ja schon so nah, dass das, glaube ich, für mich in der Situation noch schwieriger war, als wenn ich gar nie schwanger geworden wäre, wenn dieser unerfüllte Kinderwunsch auch furchtbar ist, aber wenn du gar nie so nah da dran warst. Und deshalb war das für uns eigentlich nie eine Option zu sagen, okay, das soll nicht sein, also wir konnten es beide nicht, das soll nicht sein, wir geben das jetzt auf, das Thema. Wie gesagt, man wusste jetzt, woran es lag, man wusste, dieser totale Muttermundsverschluss könnte helfen und ich müsste halt viel liegen und alles, aber das hätte ich alles in Kauf genommen. Und wir haben das dann auch noch, wir haben noch zwei künstliche Befruchtungen danach gemacht.
Wahnsinn.
Also wir haben ja insgesamt noch, ich glaube, 11 Embryotransfere gehabt, also 11, ja. Und Ja, aber es hat gar nicht mehr geklappt, schwanger zu werden. Und es gab keinen medizinischen Grund dafür, warum das so war. Ich glaube, oder auch die Ärzte sagen, es ist wahrscheinlich eher psychisch bedingt, dass es nicht mehr geklappt hat, weil letztendlich, ja, sage ich auch, es war jeden Monat so, wenn ich dann getestet habe, dass ich eigentlich genauso viel Angst davor hatte, dass es geklappt hat, wie dass es nicht geklappt hat. Also ich war immer so, natürlich, ich habe es mir gewünscht, aber ich hatte eine Scheißangst davor, schwanger zu sein eigentlich, weil ich so eine Angst davor hatte, dass das wieder passiert. Und ich glaube, das war letztendlich auch der Grund, warum das dann einfach nicht mehr geklappt hat, weil ich mental irgendwo in diesem Zwiespalt war zwischen, ich will das eigentlich unbedingt und ich tue alles dafür, aber ich weiß auch, was auf mich zukommt, wenn es klappt und was psychisch auf mich zukommt. Und ja, dann hat das einfach nicht mehr funktioniert. Und so kam dann tatsächlich auch, also wie wir dann zu diesem Thema Leihmutterschaft kamen.
Das war jetzt irgendwie eine lange, in Anführungsstrichen, Einführung, aber das ist total wichtig, diese Geschichte, die du einfach hast, zu kennen, weil man dadurch natürlich dann diesen Schritt zur Leihmutterschaft, der ja auch kein einfacher ist, ja nochmal auf einer ganz anderen Ebene nachvollziehen kann. Deswegen wollte ich dem auch die gebührende Zeit einräumen. Also, aber jetzt sind wir quasi an dem Punkt, ne? Also du hast es dann sage und schreibe nochmal 11 Mal probiert. Ich meine, auch das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 11 Embryotransfere, ne? Und eben dann auch diese Ängste, die ja auch einfach aufgrund deiner Erfahrung
Ja.
da waren. Ja, und dann die Leihmutterschaft. Wie kam es dazu? Kanntest du zu dem Zeitpunkt überhaupt, also war dir das überhaupt ein Begriff, Leihmutterschaft?
Ja, also man hatte das ja mal gehört, ne? Also irgendwie so mal gehört, Leihmutterschaft, und sei es jetzt nur von Paris Hilton oder ich weiß nicht, welche Hollywood-Promis das noch alle gemacht haben. Irgendwo gehört hatte man es mal, aber so richtig mit beschäftigt hatte ich mich da auch noch nicht. Wir hatten uns auch mit Adoption auseinandergesetzt. Und es war dann aber so, dass eine Freundin von mir, deren Tochter hatte ich glaube in der Sportgruppe ein Mädchen, was in den USA durch eine Leihmutter geboren wurde. Und sie erzählte mir das dann und sagte, ja, habt ihr euch da auch mal Gedanken drüber gemacht? Und habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, nee, also so richtig Gedanken gemacht jetzt nicht. Klar, gehört hat man es mal, aber und dann hat sie mir das so ein bisschen erzählt von dem Mädchen und sie hat sich mit der Mutter unterhalten und die hat ihr das alles so erzählt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja mal gucken, ich lese es mir mal durch im Internet, mal schauen. Und wie gesagt, vorher hatten wir uns auch mit Adoption auseinandergesetzt, ist aber in Deutschland sagt man das immer so leicht, ja, es gibt ja so viele Kinder zu adoptieren. Nein, so ist es leider nicht. Es ist gar nicht so einfach. Und was wir damals für einen ausschlaggebenden Punkt hatten, eigentlich uns dagegen zu entscheiden, dass von meiner Schwägerin eine Freundin, die hat ein Kind adoptiert. Und es ist so in Deutschland, dass die leiblichen Eltern ein Jahr lang ein Veto wieder einlegen können, also die Rückführung beantragen können. Und bei ihr ist das nach 9 Monaten passiert.
Oh,
Die haben
um
einen
Gottes
Säugling
Willen,
adoptiert
ja.
und nach 9 Monaten hat die leibliche Mutter dann die, genau. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das geht auf gar keinen Fall. Also das, ja, das wäre für mich der absolute Albtraum. Das wäre ja nochmal ein Verlust auf nochmal eine ganz andere Art und Weise. Und das war dann der Grund, warum wir gesagt haben, okay, Adoption ist eigentlich für uns jetzt nicht der Punkt, an dem wir jetzt im Moment das machen wollen. Und dann hatte ich mich eben zu dieser Leihmutterschaftsgeschichte ein bisschen informiert. Und dann war das so, dass das zufällig in derselben Woche in Köln die Wish for Baby oder Kinderwunschtage hieß das damals noch, also eine Messe für das komplette Thema Kinderwunsch war. Und da hatte ich über Instagram dann ein Pärchen gefunden, die das eben gepostet hatten, die selber eine Leihmutterschaft gemacht haben und die sagten, hier, wir sind auf der Messe, wir informieren, ja, kommt doch vorbei. Und dann hatte ich zu meinem Mann gesagt, ach komm, glücklicherweise, wir haben am Samstag ja tatsächlich nichts vor, lass uns doch da mal hinfahren und einfach mal informieren. Und bei dieser Messe geht es aber um alles. Also da geht es auch um Adoption, da geht es um Heilpraktikerbehandlungen zum Kinderwunsch, um künstliche Befruchtung im In- im Ausland, Eizellspende und so weiter und so fort. Also, aber eben auch Leihmutterschaft. Und dann sind wir dorthin und haben dort den ersten Kontakt geknüpft zu dem SDFC, also zu der Klinik in San Diego, wo wir jetzt letztendlich auch waren. Waren dort in einem Vortrag gewesen, haben uns das alles mal angehört, hatten da auch mit diesem einen Pärchen dann gesprochen gehabt, die das eben gemacht haben, haben uns da Informationen geholt, auch mal mit einer Agentur gesprochen und ja, haben uns da einfach mal informiert und hatten dann aber für uns entschlossen gehabt, also bis zu dem Zeitpunkt waren es tatsächlich nur in Anführungszeichen 11 Embryotransfere gewesen, dass wir gesagt haben, das war im Oktober 2022, dass wir gesagt haben, okay, wir machen noch eine IVF, noch eine künstliche Befruchtung selber und wenn das dann nicht klappt, dann machen wir die Leihmutterschaft. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir das gemacht haben, dann im Dezember, glaube ich, war das, oder Januar, Dezember, Januar, und dass dabei 7 Embryos rauskamen. Und ich dachte mir so, nee, auf gar keinen Fall. Also da habe ich zu meinem Mann gesagt, ich lasse mir nicht noch 7, ich mache nicht noch 7 Versuche selber. Ich habe gesagt, ich mache jetzt noch 2. Das ist für mich das, wo ich sage, das ertrage ich noch, das bin ich noch mal bereit zu machen, aber ich mache das nicht noch 7 Mal. Und da war er auch fein damit und wir haben es noch 2 Mal versucht und es hatte wieder 2 Mal nicht geklappt. Und dann haben wir eben uns im Januar, Februar.
Also 13.
Nein, das waren dann die 11 in Summe. Ah, okay. Also wie gesagt, es waren 9, bis wir auf der Kinderwunschliste waren und dann noch die 2 obendrauf. Alles also das klar. Waren dann die 11 in Summe. Genau. Ja, ja. Das waren die 11 bis das dann abgeschlossen war. Und dann haben wir wieder Kontakt mit der Klinik aufgenommen, mit dem SDFC, haben dann auch erfahren, dass wir diese Embryos, die wir in Deutschland gemacht haben, nach Amerika schicken können. So dass die 5, die wir dann ja noch übrig hatten von diesem Versuch, dass wir die rübergeschickt haben. Und dann kam dieser ganze Stein ins Rollen.
Also ja. Und genau, und hier würde ich gerne einhaken, ganz, ganz wichtig. Wir sind jetzt schon mittendrin auf eurer Leihmutterschaftsreise. So heißt du ja auch auf Instagram, ne? Leihmutterschaftsreise USA. Aber ich finde es trotzdem nochmal wichtig zu erklären, was genau wir unter Leihmutterschaft eigentlich verstehen. Ne, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Konstellationen. Also ich habe natürlich mal wieder das Internet befragt und ich bitte dich, mich zu korrigieren, falls ich das jetzt nicht adäquat erkläre. Es gibt die sogenannte klassische Leihmutterschaft. Das heißt, eine Frau, also die Leihmutter, stellt ihren Körper für die Schwangerschaft und die Geburt des Kindes zur Verfügung. Und die Ei- und die Samenzelle stammen von den Eltern, die das Kind später in Empfang nehmen. Also das ist bei euch so, ne? Also die Eizelle und die Samenzelle, es ist genetisch quasi euer Kind. Es wächst eben nur nicht. Der einzige Unterschied ist, dass es nicht in deinem Bauch heranwächst, sondern in dem Bauch eurer Leihmutter. Bei Männerpaaren oder Heteropaaren, wo die Frau keine eigenen Eizellen spenden kann und oder der Mann keine eigenen Samenzellen, kann natürlich bei der Leihmutterschaft auch noch eine Eizellspenderin oder ein Samenspender zum Einsatz kommen. Es wurde auch noch unterschieden zwischen klassischer Leihmutterschaft und sogenannter Ersatzmutterschaft. Das fand ich interessant. Also bei der Ersatzmutterschaft stammt die Eizelle auch von der Leihmutter. Sie ist also die austragende und die genetische Mutter des Kindes, überlässt das Kind aber den sozialen Eltern. Also man muss einfach festhalten, bei der Leihmutterschaft, ne, wird die Mutterschaft aus mehreren Elementen, also wird immer unterschieden zwischen der genetischen, der austragenden, der sozialen und der rechtlichen Mutterschaft. Ne, da kann man auch mal schnell mal durcheinander kommen, aber das ist, glaube ich, relativ wichtig auch zu unterscheiden. So. Genau, und das ist bei euch, ist es quasi die in Anführungsstrichen klassische Leihmutterschaft.
Ja, also es ist auch so, das ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema, weil wo es ganz große Unterschiede gibt, ist, in welchem Land macht man die Leihmutterschaft. Ja. Also wir haben uns damals ganz bewusst für die USA entschieden, gar keine Frage, in den USA ist es am allerteuersten. Es ist aber auch für uns am transparentesten und am rechtlich besten geregelt. Also man kann das ja auch, in der Ukraine war jetzt viel in den Medien, gerade auch wegen der Kriegssituation. In der Ukraine kann man es machen, in Georgien kann man es machen, in Tschechien machen es, glaube ich, einige. In Deutschland ist es ja leider nicht legal. Es ist aber so, dass es eben in den USA ist es ganz klar rechtlich geregelt. Es gibt, ich glaube, in der Ukraine ist es auch geregelt, aber Länder, soweit ich weiß, wie jetzt Georgien zum Beispiel, da ist es einfach so eine Grauzone. Also da ist es nicht verboten. Es ist aber eben auch nicht klar geregelt. Und für uns war das eben, wie gesagt, damals so der Punkt, dass wir gesagt haben, wenn wir das machen, machen wir das zu 100% richtig geregelt, klar definiert. Es ist eben auch, was du jetzt gerade sagtest, mit dieser Ersatzmutterschaft. In den USA ist es nicht erlaubt, dass die Eizelle von der Leihmutter kommt, wenn man eine Eizellspende hat. Das ist da nicht genehm, also nicht erlaubt. Bei uns ist es so, dass es 100% genetisch unseres ist, ja. Es muss auch immer ein Teil, also entweder Samen oder Eizelle muss von den Eltern kommen. Man kann keine 100% Spende machen. Mhm. Das geht nicht. Also, dass man fremde Eizellen und fremde Spermien nimmt, das darf man auch nicht. Mhm. Also, wie gesagt, da gibt es in den USA schon sehr klare Regelungen und auch für die Leihmutter sehr klare Richtlinien, die das eben auch, finde ich, dann dieses ganze Thema, wo das so, ja, wo vieles so negativ beleuchtet wird in der Leihmutterschaft, das ist eben in den USA zumindest nicht so. Es ist bestimmt in anderen Ländern, dass da vieles nicht so gut läuft und vielleicht gibt es auch Situationen, wo es in den USA nicht gut läuft, also gar keine Frage, aber es ist zumindest alles klar geregelt. Also die Leihmutter zum Beispiel muss eigene Kinder haben. Die muss wissen, was kommt mit einer Schwangerschaft auf mich zu, was kommt mit einer Geburt auf mich zu. Die Leihmutter muss nachweisen, dass sie nicht auf das Geld angewiesen ist. Also dass sie das Geld nicht braucht, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, um Essen und Getränke kaufen zu können, sondern das ist für die Leihmütter, natürlich kriegen die Geld, gar keine Frage, aber das ist ein on top. Also die meisten sagen, sie nehmen für das College von den Kindern oder wenn sie sich ein Haus kaufen wollen. Also es darf nicht aus der Not heraus passieren. Und das ist ja das, wo oft immer von dieser Ausbeutung gesprochen wird. Ja. Wie gesagt, was garantiert in anderen armen Ländern oftmals der Fall ist, das will ich gar nicht schönreden. Aber das ist ja so der Punkt, wo man das eben immer von zwei Seiten beleuchten sollte und einfach nicht klar sagen sollte, Leihmutterschaft ist Menschenhandel und Ausbeutung und die Frauen machen das nicht freiwillig. Wie gesagt, die Situation gibt es mit Sicherheit.
Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Genau, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Ich würde gerne nochmal zusammenfassen, denn du sagst, es ist in unterschiedlichen Ländern, wo es erlaubt ist, unterschiedlich geregelt. Und da habe ich auch bei meiner Vorbereitung gemerkt, man kann eigentlich grob unterscheiden zwischen der sogenannten kommerziellen Leihmutterschaft, wie beispielsweise in den USA. Also kommerziell heißt, die Leihmutter bekommt Geld dafür, dass sie das Kind austrägt. Das sind dann wahrscheinlich von Land zu Land, von Agentur zu Agentur unterschiedliche Summen. Also diese kommerzielle Leihmutterschaft ist in den USA erlaubt, aber auch in der Ukraine, in Georgien habe ich gelesen, in Kolumbien beispielsweise. Und es gibt aber auch Länder, wo die sogenannte altruistische, nicht kommerzielle Leihmutterschaft erlaubt ist, beispielsweise in Kanada, in Großbritannien, in Belgien und in den Niederlanden. Das wusste ich auch noch nicht. War das für euch eine Option, sich für ein Land zu entscheiden, wo es die sogenannte altruistische Leihmutterschaft gibt? Also wo die Leihmutterschaft dann, so verstehe ich das, kein Geld bekommt oder auch nur einen ganz geringen Betrag bekommt als Aufwandsentschädigung?
Nein, nicht wirklich, weil ich glaube, dass, auch wenn das möglich ist, es gibt sehr wenige dann Leihmütter, also ich sag mal fremde Leihmütter, die das dann doch machen. Ich glaube, oft wird das innerfamiliär dann eben so gemacht, also dass das dann in den Ländern die Schwester ist, die Cousine ist, die das austrägt, die das eben ohne wirklich dann aus reiner Nächstenliebe macht, ohne dafür entlohnt zu werden. Aber das war für uns keine Option. Also wir hatten uns da mit USA direkt eigentlich angefreundet und haben gesagt, wir machen das dort.
Und dann ist quasi euer Kind dann auch rechtlich euer Kind mit Geburtsurkunde und allem Pipapo. Das ist dann quasi so auch geregelt und wird in Deutschland dann auch anerkannt entsprechend?
Genau, also wir stehen von Anfang an in der Geburtsurkunde als leibliche Eltern drin, ich als Mutter, mein Mann als Vater. Das ist eben auch ein großer Vorteil von der USA, dass man da diese Pre-Birth-Order machen kann. Das heißt, da sind wir jetzt gerade tatsächlich aktuell ein bisschen dran. Das wird vorneweg von der Anwältin alles direkt schon geregelt, dass wir da als die leiblichen Eltern eingetragen sind. Also da gibt es dadurch dann sowieso auch gar nicht dieses Thema, was ist, wenn die Leihmutter das Kind nicht rausgibt. Diese Option gibt es nicht, weil es ist unser Kind. Und in vielen anderen Ländern ist es eben so, dass zumindest die Frau, also die Mutter dann das Kind adoptieren muss. Also dass der Vater zwar als leiblicher Vater eingetragen wird, aber dass im ersten Moment die Leihmutter als Mutter eingetragen ist in der Geburtsurkunde und die muss dann das Kind zur Adoption freigeben und die Mutter muss das adoptieren.
Das ist verrückt, weil auch wenn es genetisch klar ist, das finde ich ja verrückt. Also die Leihmutter, die Bauchmama ist, aber nicht die genetische Mama, muss quasi, sie gilt als Mutter, weil sie das Kind auf die Welt gebracht hat. Ne? Das ist quasi Definition und dann spielt die Genetik keine Rolle. Mhm, okay. Wenn man das für sich in Erwägung zieht, eine Leihmutterschaft zu machen, wie startet man da überhaupt in den Prozess rein? Ich kann mir vorstellen, ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wo ich anfangen sollte mit der Recherche. Ne? Wo findet man überhaupt verlässliche Informationen? Das würde mich interessieren.
Ja, also wie gesagt, tatsächlich so, wie wir das ein bisschen auch angegangen haben, Google. Anfangen mit Instagram. Es gibt da jetzt zwei, aber es gibt auch einen Verein für Legalisierung der Leihmutterschaft in Deutschland, glaube ich. Da ist der Tobias de Vogt heißt der auf Instagram da auch sehr intensiv drüber berichtet, aber der eben auch Frage und Antwort steht, also der da sehr aktiv ist auch und viel berät, viele Kontakte knüpfen kann, sich ganz gut auskennt. Genauso, wir hatten damals auch Kontakt mit Daniel Ponzen, der ist auch ein bisschen als Sprachrohr für unsere Klinik, für dieses STFC in Deutschland zuständig, ist da viel aktiv unterwegs mit der Klinik auf Infoveranstaltungen. Also es gibt schon, wenn man sich mit auseinandersetzt, es gibt Infoveranstaltungen zum Thema Leihmutterschaft in ganz Deutschland. Also ich weiß, die sind jedes Jahr in München, in Hamburg, in Frankfurt, in Stuttgart. Da gibt es definitiv Kontakte und letztendlich muss man sich da so ein bisschen durchschlängeln, durchfragen. Ja. Und wie gesagt, diese Messe ist auch jedes Jahr wieder. Die gibt es immer noch, die Wish for a Baby, wo man viele Kontakte knüpfen kann zum Thema Leihmutterschaft. Wir haben damals dort auch ein Pärchen aus Hannover kennengelernt in Köln. Die sind extra aus Hannover nach Köln gekommen, weil die sich dort zum Thema Leihmutterschaft informieren wollten. Haben mittlerweile auch ihre Tochter über die Leihmutterschaft bekommen. Mit denen sind wir immer noch gut befreundet. Wie gesagt, also es gibt Möglichkeiten, auf jeden Fall. Man muss sich da einfach ein bisschen durchgucken und schauen, wie man Kontakte herstellen kann.
Und wie schwer oder wie einfach ist es denn dann, eine passende Leihmutter zu finden? Wie genau läuft das ab und wie konkret war das dann bei euch? Das war ja jetzt auch nicht so, ne, man kontaktiert eine Agentur, sagt hier, wir brauchen eine Leihmutter und dann innerhalb von einer Woche hat man die. Also so einfach ist es dann auch nicht, ne?
Ich muss jetzt ehrlich sagen, für uns, also wir haben ja jetzt die zweite Leihmutter schon. Wir haben ja den ganzen Prozess schon einmal durchgemacht, wo es nicht erfolgreich geklappt hatte. Damals hatten wir, bei der ersten Leihmutter hatten wir so eine Art Vermittlerin, die bezahlt man auch wieder separat, klar. aber die eben uns dann Vorschläge von verschiedenen Agenturen gemacht hatte, die jetzt nicht agenturgebunden war, sondern uns Vorschläge von verschiedenen Agenturen gemacht hatten. Da ging das tatsächlich recht schnell. Also ich glaube, da hatten wir innerhalb von einem Monat, die hatte uns dann, man kriegt wie so Facebook-Profile letztendlich zugeschickt, ne, wo medizinische Informationen drinstehen, wo Informationen zum Körperlichen von der Leihmutter drinstehen, aber auch Sachen wie Hobbys, was machst du mit deinen Kindern, wofür möchtest du das Geld verwenden? Also einfach, dass man die so ein bisschen kennenlernen kann. Darüber hatten wir damals unsere erste Leihmutter innerhalb von einem Monat gefunden. Ich weiß aber, es gibt viele Agenturen, die Wartezeiten von 12 bis 18 Monaten haben. Also da hatten wir tatsächlich beides mal sehr Glück. Und jetzt auch mit der zweiten Leihmutter, da haben wir die Agentur gewechselt. Da sind wir direkt an eine Agentur gegangen, bei denen eben unsere Freunde aus Hannover auch ihre Leihmutter hatten. Die haben gesagt, du, wir haben mit der Agentur hier super Erfahrungen gemacht, die sind wirklich toll. Geht doch mal mit denen in Kontakt. Und da war es eben auch so, also bei vielen Agenturen, da sucht man sich die Agentur aus und bezahlt dann direkt die Agenturgebühr. Und wenn die bezahlt ist, dann kriegt man Vorschläge geschickt. Mhm. Und bei der Agentur, wo wir jetzt waren, konnte man sich erstmal auf so eine Warteliste setzen lassen. Also, dass man erst bezahlen musste, wenn man sich für eine Leihmutter entschieden hat. Das heißt, da konnte man halt auch so ein bisschen parallel fahren, sage ich jetzt mal. Mhm. Was für uns natürlich die schönere Variante war, weil wenn du sonst halt die Agenturgebühr bezahlst, dann kann halt sein, dass die Wartezeit erstmal länger ist, dass man erstmal warten muss. Und da war das jetzt aber bei der zweiten Leihmutter dann glücklicherweise wieder so, dass wir, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen den Vorschlag bekommen hatten. Und ja, das dann auch sofort ein super Match war und ja, wir dann mit der die Reise gemacht haben.
Und die Reise ist quasi jetzt immer noch, ja, zu Gange quasi. Also ich weiß nicht, ob es jetzt der aktuelle Stand ist, aber ihr seid gerade, also eure Leihmutter ist mit eurem Baby, mit eurer Tochter, schwanger aktuell, bereits in der 25. Woche. Oder ist es schon die 26.?
Na, es ist noch die 25. Woche. Wir kommen diese Woche in die 26.
Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn.
Ja.
Und du postest dann auch.
Dankeschön.
Und du postest dann auch immer auf Instagram, wenn es dann Ultraschalltermine gibt. Also das läuft dann wirklich auch so ab, ihr habt regen Kontakt. Ihr kennt euch inzwischen vermutlich auch privat ein bisschen, ne? Also ihr seid da relativ eng verbunden. Also du kennst die Leihmutter, ihr tauscht euch aus und sie nimmt euch dann quasi über WhatsApp-Videochat mit zum Frauenarzt und ihr könnt dann auch, seid dann auch quasi bei den Routineuntersuchungen mit dabei. Oder wie läuft das ab?
Ja, also es ist tatsächlich mit der Leihmutter, die wir jetzt haben, das war von Anfang an, wo wir dieses erste, wir haben die damals ausgesucht und dann hatten wir dieses Match, also dass beide Parteien sagen, ja, könnte ich mir vorstellen. Und dann haben wir ein Video-Chat mit ihr gemacht. Und da habe ich danach zu meinem Mann gesagt, das fühlt sich schon so richtig freundschaftlich an mit ihr. Also sie war so total offen und herzlich. Ihr Mann war mit dabei, der war auch total offen und herzlich. Und da war direkt irgendwie so eine Connection da, wo ich gesagt habe, es fühlt sich an, wie wenn die schon lange Freundin von mir wäre. Und es ist jetzt auch so, dass wir, ich sag mal, jetzt vielleicht nicht jeden Tag, aber 4-5 Mal die Woche per WhatsApp Kontakt haben. Sie schickt mir Bilder, wenn sie unterwegs ist, schickt Bilder von ihrem Bauch, von wenn sie mit den Kindern was macht. Wir schicken uns Sprachnachrichten. Also wir halten uns so über das allgemeine Leben immer irgendwie ein bisschen auf dem Laufenden. Sie schreibt, wenn sie die, wenn die Kleine wild am Kicken ist, hat sie mir jetzt neulich morgens geschrieben, hier hat mich die halbe Nacht wach gehalten, weil sie irgendwie einen Tanz vollführt hat im Bauch. Und also das ist ein ganz schöner Austausch mit ihr, muss ich tatsächlich sagen. Und eben, wir sind auch bei den Untersuchungen sind wir immer per FaceTime dabei. Morgen haben wir tatsächlich die nächste Untersuchung,
Wow.
Den nächsten Ultraschall.
Aufregend.
Das sind immer ganz schöne, schöne Momente dann. Ja, also da hält sie uns eigentlich gut auf dem Laufenden, dass man da so ein Teil der Geschichte ist.
Hat sie euch denn erzählt, was ihre Motivation ist? Das interessiert natürlich Außenstehende auch, ne? Also auch gerade vielleicht die hier zuhören, die vielleicht auch schon mal ein Kind auf die Welt gebracht haben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist körperlich wirklich herausfordernd, sowohl die Schwangerschaft, Geburt, absolute Grenzerfahrung. Also ich kann für mich persönlich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass, also Nächstenliebe, ja, okay, aber das wirklich für jemand anderes zu machen, also das, Hut ab, wirklich, Hut ab. Ich verurteile das überhaupt nicht. Ich bewundere es eher, weil ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, mich haben sowohl Schwangerschaft als auch Geburt mental, körperlich vor wirklich extremste Herausforderungen gestellt. Ne? Also deswegen, ja, das wird sie euch vielleicht ja auch schon erzählt haben, was so ihre Motivation überhaupt ist, das zu machen. Außerhalb des Geldes, was ja eigentlich die Motivation jetzt nicht sein sollte hauptsächlich, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Ach, ich glaube, also um ehrlich zu sein, es wäre naiv, zu sagen, dass das Geld keine Rolle spielt. Also
ja,
das ist mit Sicherheit, wie gesagt, dessen sind wir uns bewusst. Natürlich spielt das Geld eine Rolle, gar keine Frage. Also die Leihmütter kriegen, ich sag jetzt mal, irgendwo diese Base Compensation, also dieses Grundding liegt meistens so zwischen 45 bis, ich glaube, die teuerste, was ich jetzt gesehen hatte, war mal $80.000. Also wie gesagt, da wäre es naiv zu sagen, dass es nicht eine Motivation ist, gar keine Frage.
Ja, okay.
Aber was bei unserer Leihmutter tatsächlich schon sehr der Fall ist, sie ist, also da glaube ich ganz fest dran, dass Nächstenliebe ein ganz großer Teil bei ihr ist. Sie ist sehr gläubig, sie geht jede Woche mit ihrer Familie in die Kirche, sie ist in der Bibelgruppe. Und sie sagte damals auch, sie hat Freunde, enge Freunde, die selber keine Kinder bekommen können. Und sie hat das miterlebt, wie schlimm das war für die. Und deshalb war ihr das ein großes Anliegen, einfach jemand anderem zu helfen. Sie sagt, sie war total gern schwanger. Sie hatte unkomplizierte Schwangerschaften. Und es ist ihr einfach ein großes Anliegen, anderen Paaren zu helfen. Und ich weiß, dass ihr Mann am Anfang dagegen war. Also das war jetzt auch keine leichte Entscheidung, die sie da getroffen hat. Sie haben da lange drüber nachgedacht und das war ein Prozess, bis er da auch mit einverstanden war und bis sie sich da dafür entschieden haben, das zu machen. Sie kommt selber aus dem medizinischen Bereich, also sie weiß, was das alles bedeutet, was auf sie zukommt. Und wie gesagt, bei ihr ist, glaube ich, schon die Nächstenliebe ein ganz, ganz großes ganz großer Punkt.
Wir haben ja jetzt gerade viel immer mal wieder fallen lassen, ne, dass das alles auch was kostet und dass es selbstverständlich auch bei diesen großen Summen bei Leihmüttern auch eine Rolle spielt. Magst du uns denn mal verraten, wie viel dieser ganze Weg euch jetzt als Paar bisher gekostet hat? Also ich spreche jetzt nicht von den Kinderwunschbehandlungen, weil die Kosten haben ja auch gekostet, sondern wirklich allein die Leihmutterschaft. Habt ihr das mal schwarz auf weiß zusammengerechnet oder habt ihr gesagt, oh, wir wollen es eigentlich gar nicht so genau wissen?
Sowohl als auch. Also ich sag mal grob, dadurch, dass wir, wie gesagt, wir haben ja schon eine gescheiterte Leihmutterschaftsreise hinter uns. Gescheitert heißt in dem Fall, wir hatten mit der Leihmutter einen Transfer mit den Embryos aus Deutschland. Da hatten wir einen frühen Abgang in der 9. Schwangerschaftswoche, wie das halt vorkommt. Danach haben wir damals gesagt, jetzt machen wir es nochmal richtig, wir fliegen nach Amerika, wir machen dort nochmal neue Embryos, einfach aus dem Grund, dass man in Amerika dieses PGTA-Testing machen darf. Mhm. Also man darf die Embryos vorneweg untersuchen auf Chromosomenfehler, auf Chromosomenstörungen, was eben in den meisten Fällen der Grund dafür ist, warum es diese frühen Schwangerschaftsabbrüche gibt, einfach weil in der Entwicklung des Embryos irgendwas nicht läuft, nicht gut läuft und dadurch kommt es dann zu diesem Abgang. Und da haben wir dann die 9 Embryos gemacht, dann hat es wieder 2-mal nicht funktioniert und nach dem 3. Versuch sagte die Klinik auch, wir machen mit dieser Leihmutter nicht weiter, weil irgendwo scheint es einen Grund zu geben, warum es nicht funktioniert. Und die erste nicht erfolgreiche Leihmutterschaft, wo hat uns letztendlich circa 130.000 Euro gekostet.
Okay, wow.
Die einfach weg waren.
So.
Die, genau.
Wow.
Ja. So, plus dann diese Reise nach San Diego, wo wir 2 Wochen waren, um die 9 Embryos zu machen. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt mit Flügen, Hotel, medizinischen Prozess, da könnte ich dir jetzt aus dem Stegreif gar nicht so genau sagen, aber ja. Und letztendlich muss man für die zweite Reise jetzt so circa 150.000 Euro nochmal rechnen.
Also sechsstellig, wer in die USA geht.
Geschichte dann mit dieser Kompensation. Ja, auf jeden Fall. Wer in die USA geht, muss mit mindestens 150.000 rechnen. Das ist leider. Das ist das, warum es mit Sicherheit dann bei vielen nicht die USA wird, sondern eben dann die günstigere Alternative in der Ukraine oder Georgien oder sonstigem.
Und auch da.
Das ist definitiv.
Also das muss man sich leisten können. Ja, das muss man sich leisten können. Und natürlich auch berechtigte Kritik. Dieser Weg steht nicht allen Paaren offen, ne? Wenn man dann eben das Geld nicht hat oder aus welchen Gründen auch immer vielleicht auch nicht den Kredit dafür aufnehmen kann. Dass, ne, wenn man einen Kredit aufnimmt, muss man ja auch die Raten tilgen können. Also das ist Wahnsinn, ja, ja. Wie reagiert euer Umfeld darauf, dass ihr diesen Weg geht? Auch angesichts dessen, dass es eben ja auch wirklich kontrovers zuweilen diskutiert wird.
Also ich hatte tatsächlich damals, als wir das Thema angegangen haben, ich hatte ein bisschen Respekt davor, das meinen Schwiegereltern zu sagen, weil sie auch sehr gläubig sind und ich mir nicht so ganz sicher war, wie das mit dem katholischen Glauben vielleicht vereinbar ist. Die haben das aber von Anfang an komplett unterstützt. Also unsere beide Familien stehen da voll und ganz hinter uns. Gut, die kennen natürlich auch unsere Geschichte. Die wissen am allerbesten, wie es uns damit ging und wie es uns damit geht. Und die haben das, wie gesagt, von Anfang an komplett unterstützt. Auch unsere Freunde. Wir hatten das dem engeren Freundeskreis dann schon früher gesagt gehabt. Oder die haben den ganzen Prozess dann ja auch schon mit begleitet. Und jetzt, als dann das alles dann mal geklappt hatte, die Schwangerschaft weiter fortgeschritten war, haben wir das jetzt auch weiter verbreitet. Und ich muss sagen, es gibt durchweg nur positive Reaktionen. Es gab noch nicht einen einzigen, der irgendwie das auch mal negativ hinterfragt hat. Es freuen sich alle für uns, weil natürlich alle unseren Weg kennen. Es sind viele Freudentränen geflossen tatsächlich, auch von Leuten, mit denen wir vielleicht gar nicht so eng sind, die jetzt eher Bekannte sind, die dann sagen, ach Mensch, und wir haben uns das so für euch gewünscht und wir haben so oft an euch gedacht und uns ja gefragt, wie euer Stand der Dinge zu dem Thema, oder zum allgemein zu Kindern, habt ihr abgeschlossen oder, und wir haben uns das, ihr seid so liebevoll immer mit Kindern und also wir haben wirklich durchweg positive Reaktionen bekommen. Viele sind natürlich super interessiert und fragen nach und ich bin da auch immer gerne bereit, das Ganze zu erklären und zu erläutern, eben weil ich das so auch dieses Wichtige finde. Ne? Also ja. Ich sage ja immer, jeder darf sich da gern kritisch mit auseinandersetzen und ich finde es auch völlig in Ordnung, dass man das Thema Leihmutterschaft hinterfragt, aber was ich mir eben einfach wünsche, ist, dass die Leute dann fragen und dass sie sich informieren, bevor man sich vielleicht dann auch diese Meinung bildet und das dann nur so negativ betrachtet.
Und da gibt es besagte Doku, die da, glaube ich, auch hier so in der Szene sehr viel Kopfschütteln ausgelöst hat, denke ich mir. Von dieser Doku hast du auch zu Beginn unseres Gesprächs schon mal gesprochen. Da würde ich gerne ganz kurz auch drauf eingehen. Es handelt sich um die ARD-Doku »Wenn Babys zur Ware werden«. Die wurde im Oktober veröffentlicht, findet sich auch nach wie vor in der Mediathek. Und in der Doku wird insbesondere die Geschichte eines Falles erzählt, der Ermittlungen wegen Menschenhandels ausgelöst hat. Und die Doku zeigt ganz klar die Schattenseiten von Leihmutterschaft, also das große Geschäft dahinter, die rechtlichen Grauzonen, in denen viele Agenturen im Ausland agieren. Und ja, ist im Grunde kein ganzheitliches Bild. Als ich die Doku gesehen habe, war ich sehr schockiert, sehr betroffen. Hatte auch zwischenzeitlich wirklich das Gefühl, das ist super wichtig, auch darüber aufzuklären. Aber es fehlt eben, es ist in dem Sinne nicht ausgewogen. Ne? Und du hast dir die Doku auch angeschaut. Was hat die in dir ausgelöst? Du bist ja gerade mittendrin, ne? Du bist ja Betroffene.
Ja, das ist ja tatsächlich so das, was ich so schade finde. Also sei es jetzt diese Doku, es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es ARD oder ZDF war, es gab einen Spielfilm darüber, über Leihmutterschaft in der Ukraine. Es gibt immer wieder Zeitungsartikel oder Online-Artikel, wenn eine Paris Hilton ein Kind über Leihmutterschaft kriegt. Und es ist immer negativ berichtet. Schon allein dieser Titel, wenn Kinder zur Ware werden. Das ist ja schon so, also natürlich, das ist furchtbar. Und Kinder sind keine Ware und Kinder sollen auch keine Ware sein. Aber das ist ja, ich finde, damit lässt man von Grund auf ja gar keine objektive Meinung zu. Weil ich lese das, wenn Kinder zur Ware werden und ich bin ja sofort als normal empathischer, mitfühlender Mensch, der Kinder liebt, bin ich ja sofort so, okay, oh mein Gott, wenn Kinder zur Ware werden, ist ja furchtbar. Ja? Also ich kann mich ja gar nicht mehr als objektive Person, ich kann mich ja eigentlich gar nicht mehr neutral darauf einlassen, mir sowas anzugucken und mir vielleicht beide Seiten anzuhören oder anzuschauen, wenn der Titel schon so negativ behaftet ist. Also das finde ich einfach so schade. Und das ist, wie gesagt, das war bei diesem Spielfilm so, dass es nachher eben das Thema war, dass die Leihmutter das Kind nicht hergeben wollte. Ja, okay, das mag vielleicht sein, dass das passieren kann und dass das für die Frauen vielleicht auch bestimmt nachher mal doch anders ist, als sie sich das vorgestellt haben. Aber es wird halt immer nur dieses Negative auf den Tisch gepackt. Und wie gesagt, gerade auch in diesem Spielfilm, dann hat die Frau nicht das Geld bekommen, was ihr zustehen würde, weil die Agentur was unterschlagen hat. Das sind alles bestimmt Dinge, die es gibt und die furchtbar sind, aber es gibt eben auch immer die andere Seite und es wird nie über positiv verlaufende Geschichten berichtet. Es wird nur über die negativ verlaufenden Geschichten berichtet. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum so viele von Anfang an, wenn die Leihmutterschaft hören, sofort dieses Menschenhandel negativ, die Leihmutter ist die Mutter, der wird das Kind entrissen nach der Geburt und die verkauft ihren Körper. Ja, also warum das eben immer so negativ ist. Und wie gesagt, so war diese ganze Dokumentation auch irgendwo aufgebaut, dass man selbst mit Leuten, die eigentlich positiv darüber berichten, das Ganze nachher irgendwie so umgedreht hat, dass es total negativ war.
Das ermöglicht keinen Austausch auf Augenhöhe. Und genau das ist der Grund. Also mich hat das auch sehr betroffen, da ich ja auch in meinem anderen Leben durchaus auch, ich bin ja Journalistin vom Hauptberuf her und arbeite für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da dachte ich auch, Mann, die war gut gemacht, keine Frage. Und das Thema super, super wichtig. Aber es fehlte auch mir als Zuschauende diese Einordnung, ne? Und das ist genau der Grund, warum wir eine weitere Folge zum Thema Leihmutterschaft planen. Also wir stecken gerade auch schon in der Recherche, in der Vorbereitung und der Terminfindung mit weiteren Gästen zum Thema. Da wollen wir uns dann noch tiefgehender über die Rahmenbedingungen, über Argumente für und gegen Leihmutterschaft und auch über die gesellschaftliche und politische Dimension damit wollten wir uns einfach auseinandersetzen und wir würden dafür auch gern eure Fragen sammeln. Das heißt, wenn ihr nach dieser Folge jetzt mit der lieben Lena Gedanken, Fragen habt zum Thema, dann teilt uns die gerne mit auf den gängigen Kanälen oder auch gern per Mail an kindermachenohnesex@gmail.com. Genau, das war mir an der Stelle wichtig zu sagen. Ich habe zwei letzte Fragen an dich, liebe Lena. Jetzt hatten wir schon gerade gesagt, eure Tochter wächst gesund heran, 25. Woche. Das heißt, mehr als die Hälfte ist geschafft und ihr fliegt da jetzt auch schon in den nächsten Wochen in die USA, oder? Dein Mann und du. Was kommt da auf euch zu? Also wie läuft das Ganze dann ab?
Ja, also das ist jetzt gerade wirklich total crazy, weil ich weiß noch, wir hatten am 7.7. war dieser Embryotransfer und dann war positiv und dann hat man sich so jede Woche, die geschafft war mit diesen magischen 12 Wochen, hat man sich natürlich gewünscht, dass die Zeit so schnell wie möglich vorbeigeht und sie zog sich wie Kaugummi und sie ging nicht schneller vorbei und jetzt gerade ist so total der Switch gekommen, dass ich mir im Moment denke, wo gehen die Wochen hin? Ich habe so einen kleinen Timer auf dem Handy, der mir dann immer sagt, noch so und so viele Wochen, bis wir darüber reisen. Also wir fliegen am 10. März tatsächlich rüber. Ausgerechneter Termin ist der 25. März. Die Empfehlung ist eben so 2 Wochen vorher zu kommen, damit, falls es doch früher losgeht und auch damit wir noch ein bisschen Teil an der Schwangerschaft teilhaben können, noch 1-2 Untersuchungen mitmachen können, uns ein bisschen einrichten können. Wir haben uns ein nettes Airbnb dort gemietet, dass man einfach ein bisschen ankommen kann, auch die Leihmutter dann doch noch mal persönlich kennenlernen kann und die Familie und ihr Umfeld. Und dann werden wir dort auch noch das Krankenhaus einmal besichtigen, den Kreissaal, dass wir dann auch, wenn es losgeht, wissen, wo, was, wie, ja, was ist zu tun. Es gibt vorneweg schon so einen richtigen Geburtsplan.
Ihr seid bei der Geburt dabei?
Ja, also wir dürfen dabei sein. Oh wow. Das ist auch mit der Leihmutter so abgesprochen. Das sind Dinge, da spricht man schon vorher, wenn es einem wichtig ist, in diesem Matching-Prozess drüber. Also es ist eine natürliche Geburt geplant. Es ist für sie in Ordnung, dass wir dabei sind. Ihr Mann wird auch dabei sein. Mein Mann ist noch ein bisschen am Überlegen, ob er es möchte oder nicht, oder ob er vielleicht lieber draußen wartet und im entscheidenden Moment dann reinkommt. Aber das ist letztendlich freigestellt, beziehungsweise nach Absprache einfach. Also da darf sie auch ihre Wünsche äußern. Es ist auch so, dass wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen, so wie es damals Covid war oder irgendwas, nur eine Person mit dabei sein dürfte, dann wäre das ihr Mann. Das war ihr wichtig, dass der an ihrer Seite ist, wo wir auch Verständnis für haben. Und aber wie gesagt, im Großen und Ganzen, das wird alles in so einem Geburtsplan schriftlich festgehalten, dass auch die Ärzte, die Krankenschwestern vor Ort genau wissen, wer hat welche Rolle, wer soll die Nabelschnur durchschneiden, wer kriegt das Kind als erstes zum Bonding, was dann eben, das werde ich sein. Also das ist alles ganz klar definiert und festgehalten, wie das läuft. Und ja, wie gesagt, geplant ist natürlich. Wir schauen mal, wann es losgeht, wann sie kommt. Und ja, vorher, wie gesagt, 2 Wochen nach Geburtstermin haben wir im Moment mal 4 Wochen geplant.
Und dann wird es auch schon nach Hause gehen.
Ja, also wie gesagt, nach Geburt dauert es circa 4 Wochen, bis man einfach die ganzen Unterlagen hat. Mhm. Man braucht so circa 10 Tage, bis die Geburtsurkunde da ist. Und dann kann man den Pass beantragen. Sie bekommt ja beide Staatsbürgerschaften. Wir werden mit dem amerikanischen Pass dann aber ausreisen und das dauert circa 2 Wochen. Das würde auch im Eilverfahren gehen, wenn wir in eine nächstgrößere Stadt fahren würden. In unserem Fall wäre das dann aber eine 6-stündige Fahrt. Da haben wir gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir wollen dort erstmal in Ruhe ankommen, auch uns ein bisschen einspielen. Und ja, wie gesagt, haben wir jetzt mal auf 4 Wochen nach Geburtstermin, 25. April, glaube ich, haben wir den Rückflug geplant, mit so einem Flex-Ticket aber auch, dass man das relativ einfach umbuchen könnte. Und ja, dann geht's nach Hause, hoffentlich, ganz einfach und unkompliziert. Ja. Also alle, mit denen ich bin ja auch jetzt doch auch gerade durch dieses Profil und so ganz gut vernetzt mit einigen Paaren, die das jetzt auch parallel schon machen oder schon hinter sich haben. Und bisher hat das bei allen eigentlich relativ unkompliziert geklappt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das bei uns auch so sein wird.
Also ich merke gerade, je länger wir sprechen, desto mehr Fragen habe ich eigentlich. Und ich muss mich gerade extremst mit Blick auf die Uhr zusammenreißen, die nicht alle noch zu stellen. Also allein auch die ganze emotionale Ebene, ne? Wie das für dich ist, jetzt quasi nicht selber nochmal schwanger zu sein. Darüber haben wir noch gar nicht so viel gesprochen. Aber auch, ne, wie das für die Leihmutter sein wird, das Baby dann, was sie 9 Monate unterm Herzen getragen hat, auch abzugeben. Was dann ja auch relativ schnell passiert, habe ich gerade so mitgekriegt. Also du bondest und dann ist die Leihmutter quasi, ja, ist die dann noch mit dabei? Sieht man sich dann noch oder ziehen die sich dann auch zurück? Weil das ist ja auch hormonell bedingt, emotional bedingt ja auch eine krasse Herausforderung. Also ich merke gerade, ich habe ganz viele Fragen. Vielleicht magst du abschließend noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Das wäre schön.
Also das ist, wie gesagt, das ist alles eine Absprachesache. Generell ist das was man mit der Leihmutter bespricht, wo auch jeder seine Wünsche äußern darf. In der Regel wird es schon so sein, dass wir unser eigenes Zimmer mit dem Baby dann im Krankenhaus bekommen und sie ihr eigenes Zimmer bekommt. Und wie man dann danach mit dem Kontakt weiterverfährt, das ist beiden Parteien ja komplett offen. Also wir für uns haben definitiv schon das Interesse, mit ihr auch auf Dauer in Kontakt zu bleiben. Wie ich vorhin schon mal gesagt hatte, wie gesagt, das Verhältnis ist super, das ist freundschaftlich. Wir werden mit Sicherheit auch nach der Geburt vor Ort, also dieses Airbnb, was wir uns gemietet haben, ist im gleichen Ort, wie sie wohnt. Wir haben da schon vor, da weiter Kontakt zu haben und auch, dass sie mit dem Kind Kontakt hat und auch, dass ihre Kinder, sie hat ja selber 2 kleine Kinder, die wissen jetzt auch, dass sie schwanger ist, die sollen die Kleine auch kennenlernen. Also das ist schon so ein Prozess, glaube ich, den man so ein bisschen auf sich zukommen lassen muss, wie das einfach läuft, wo wir aber komplett offen für sind. Also in jegliche Richtung. Genauso, ich fände es schade und ich bin mir sicher, es wird nicht vorkommen, aber wenn sie sagen würde, du, ich möchte da keinen Kontakt haben, dann ist das auch ihr freigestellt, das so zu sagen. Wie gesagt, das glaube ich nicht, dass es da dazu kommt, aber wenn sie jetzt sagt, ich brauche jetzt doch irgendwie Abstand oder ich brauche meine Zeit für mich oder wie auch immer. Wie gesagt, das lassen wir ein bisschen auf uns zukommen. Aber generell ist der Plan, dass wir da in gutem Kontakt bleiben. Und sie hat auch schon angeboten, weil wir ja jetzt vor Ort nicht die familiäre Unterstützung haben, die wir jetzt oder die meisten zu Hause haben zum Beispiel oder jetzt auch keine Hebamme vor Ort haben. Ich habe eine Hebamme in Deutschland, die auch telefonisch erreichbar sein wird. Aber da sagt ja unsere Leihmutter auch schon, sie ist da für uns da und hilft uns. Sie hat ja selber zwei Kinder großgezogen, also sie weiß, wie es funktioniert. Sie hat uns schon Kontakt mit einem Kinderarzt vor Ort hergestellt, wo auch ihre Kinder beim Kinderarzt sind, für die U-Untersuchungen. Und das wird schon so ein langsames Abkoppeln dann irgendwo auch sein. Also das, aber wie gesagt, das lassen wir ein bisschen auf uns zukommen.
Und wie geht's dir jetzt quasi, ja, einer anderen Frau beim Schwangersein zuzugucken und zu wissen, dieses Erlebnis werde ich jetzt nicht in Gänze haben, auch die Geburtserfahrung nicht? Wie geht's dir so rein gefühlsmäßig damit aktuell?
Eigentlich erstaunlich gut, muss ich sagen. Natürlich hat man oder hatte auch ich am Anfang schon, du hast schon irgendwo so dieses Gefühl, dass du als Frau dem Job, für den du eigentlich irgendwo auch geboren wurdest, also ein Kind zu bekommen, dass du dem, ja, dass du dafür nicht fähig bist, also dass du versagst letztendlich, ne? Dass so das Existenzielle irgendwo, wofür die Frau ja auch da ist, wenn man das jetzt mal so aus rein biologischer Sicht betrachtet, dass du versagst. Also das hatte ich schon auch oft genug, gar keine Frage, gerade auch nach den zwei Geburten, die ich hatte. Also das ist schon definitiv da, aber wir hatten, das gehört auch zu dem Prozess, dass du die Leihmutterschaft in den USA überhaupt machen darfst, musst du vorneweg, sowohl die Leihmutter als auch die Independent Parents, also die Eltern, ein Gespräch mit einem Psychologen machen. Das hatten wir auch online mit einem Psychologen aus den USA. Und er sagte damals, er fragte eben auch die Frage, wie geht's dir damit? Und ich sagte ihm das dann schon auch, dass es schon schwierig ist, das irgendwie so sich einzugestehen, dass man ja keine Kinder kriegen kann oder austragen kann. Und dann sagte er zu mir, ja, aber du musst das so sehen, dass es nicht, dass du das abgibst, weil du da nicht fähig dazu bist, sondern weil du einfach für dein Kind das Bestmögliche möchtest. Und das bist in dem Fall leider nicht du, was die Schwangerschaft angeht, aber du bist doch Mama und du möchtest einfach nur das Bestmögliche für dein Kind. Und das Bestmögliche für dein Kind ist in dem Moment, dass eine andere Frau es austrägt. Und
du möchtest, dass dein Kind überlebt, ne? Das hat ja bisher zweimal nicht überlebt aufgrund dessen. Und du bist Mama und natürlich möchte man als Mama, dass das eigene Kind lebt. Das ist ja völlig klar, ja.
Genau.
Und das hat sich so gut angefühlt, das so zu hören.
Ja, genau, so sagte er das damals und das war tatsächlich so ein bisschen so ein Schlüsselmoment auch für mich, wo ich mir gedacht habe, ja, er hat recht, genau das ist es. Ich möchte, dass mein Kind die Chance hat zu leben, was meine anderen zwei Kinder leider nicht hatten, weil man es in dem Moment nicht besser wusste, aber ich möchte diesem Kind jetzt die Chance geben zu leben und die beste Chance hat das Kind eben, wenn unsere Leihmutter das austrägt und nicht, wenn ich das tue. Und wie gesagt, das war so ein bisschen so ein Schlüsselmoment und jetzt freue ich mich einfach darüber, dass das alles so unkompliziert läuft und dass das, also ich kann das wirklich ganz gut mit Leichtigkeit eigentlich so annehmen, dass ich sage, sie wächst gut, sie scheint gesund zu sein, es geht ihr gut, die Leihmama passt gut auf sie auf. Wie gesagt, wir sind uns in vielem, sind wir total auf einer Wellenlänge, sind wir uns sehr ähnlich. Wir haben ja jetzt schon Sprachnachrichten geschickt, die sie der Kleinen im Bauch vorspielen kann, dass sie vielleicht auch unsere Stimmen hört. Ob das jetzt was hilft oder nicht, weiß ich nicht, aber es gibt ein gutes Gefühl. Und wie gesagt, wir werden dann ja auch noch einen Teil von beitragen und ich sehe einfach auch, mit wie viel Liebe unsere Leihmutter daran geht und auch, sie hat schon Videos geschickt, wo ihre Kinder den Bauch küssen. Also sie erfährt auf eine andere Art und Weise, ja trotzdem kriegt sie jetzt im Bauch schon so viel Liebe zugeschickt und dort vor Ort auch, dass das für uns in Ordnung ist, dass wir uns sicher sind, es geht ihr gut und das ist letztendlich das Allerwichtigste. Und dann ja, nehme ich mich da auch gerne zurück und gebe den Teil ab.
Liebe Lena, vielen, vielen, vielen Dank, dass du eure Geschichte hier geteilt hast. Das ist unheimlich wertvoll, erfordert, finde ich, auch viel Mut, das so zu teilen. Und ich glaube, da können alle, die das jetzt hören, auch ganz, ganz viel mitnehmen. Und ich wünsche dir und euch wirklich, das werden ganz aufregende Wochen jetzt. Ich wünsche euch erstmal eine gute Reise, ein gutes Ankommen. Ich wünsche euch und der Leihmutter eine wirklich gute und kraftvolle und ja, gesunde Geburt, eine kuschelige Kennenlernzeit. Also alles, was man werdenden Eltern wünscht, das wünsche ich euch von Herzen.
Ja, danke schön. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube ganz fest dran, das wird gut.
Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn unser Kontakt auch nicht ganz abreißt und wir dann vielleicht im Frühjahr irgendwann so vermelden können, dass ihr jetzt Eltern seid. Also wenn du, also wirklich nur, wenn du magst, lass uns da gerne auch dann noch dran teilhaben. Aber ohne Stress. Also wir sind jetzt keine Priorität. Genau.
Herzlichen Dank. Ja, auf jeden Fall gerne. Auf jeden Fall gerne.
Dann danke ich dir ganz herzlich nochmal für das Gespräch. Ich freue mich, von dir zu hören, wenn es dann soweit ist, wenn eure Tochter sicher in die Welt gekommen ist. Und ich bin auch schon sehr gespannt auf unsere weiteren Gäste, wenn wir uns dann im zweiten Teil dieser Doppelfolge noch einmal dem Thema Leihmutterschaft widmen. Bis dahin.
Das war Kinder machen ohne Sex. Dein Podcast über Unfruchtbarkeit und Kinderwunsch mit Nora und Christoph. Wenn ihr Fragen habt, Kritik äußern möchtet oder eure Geschichten mit uns teilen möchtet, schreibt uns am besten eine Mail. Ihr erreicht uns unter kindermachenohnesex@gmail.com. Und wenn euch gefällt, was ihr da hört, dann gebt uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung.